Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, sei mit uns in Wahrheit und in Liebe. Wir wollen heute Morgen auf ein Wort hören aus dem Johannesevangelium, Kapitel 1, die Verse 29 bis 34. Johannesevangelium 1, die Verse 29 bis 34. Und da hören wir Folgendes. Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Dieser ist es, von dem ich gesagt habe: Nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich, und ich kannte ihn nicht. Aber damit er Israel offenbart werde, darum bin ich gekommen zu taufen mit Wasser. Und Johannes bezeugte und sprach: Ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine Taube vom Himmel und blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht. Aber der mich sandte zu taufen mit dem Wasser, der sprach zu mir: Auf wen du siehst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeugt: Dieser ist Gottes Sohn. Wir haben an Weihnachten, der Geburt unseres Herrn Jesus Christus, gedacht. Wir haben wieder gehört, dass er von der Jungfrau Maria geboren wurde. Und sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Doch wie ging es mit dem Herrn Jesus weiter? Die Bibel berichtet darüber, dass der Herr Jesus nach dem Gesetz am achten Tage beschnitten wurde und dass er als Zwölfjähriger in Jerusalem mit den Schriftgelehrten diskutierte. Er kannte also offensichtlich schon früh das Wort Gottes aus dem Alten Testament. Denn sonst hätte er mit den Schriftgelehrten ja nicht diskutieren können. Ja, und ansonsten war er ein normaler Mensch, wie du und ich, aber ohne Sünde. Im Anschluss an diese Begebenheit lesen wir, dass Jesus mit seiner Mutter und seinem Ziehvater wieder nach deren Heimatstadt Nazareth ging. Und weiter hören wir: Und war ihnen untertan. Und anschließend lesen wir in Lukas 2: Und Jesus nahm mehr zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Mehr erfahren wir aus der Heiligen Schrift über seine Kindheit und Jugendzeit nicht. Die Bibel berichtet nicht davon, dass er schon vor seinem öffentlichen Auftreten Wunder getan hätte. Oder mit anderen Worten: Was Jesus in seinen jungen Jahren getan und erlebt hat, ist für unseren Glauben mehr oder weniger bedeutungslos. Bedeutungsvoll ist nur, dass er keine Sünde hatte und tat. Wir müssen davon ausgehen, dass Jesus eben wie ein junger Mann heranwuchs, ganz normal, und dann den Beruf seines Ziehvaters Josef ergriff und Zimmermann wurde. Und von daher wäre es für das Umfeld, in dem er aufwuchs damals, ungewöhnlich gewesen, dass gerade er der Sohn Gottes ist und als Erlöser in die Welt gekommen wäre. Denn man erwartete ja einen Messias, der in Macht und Herrlichkeit und Stärke kam. Weiter denken wir daran den Schritt, den er dann in seiner öffentlichen Wirksamkeit machte. Da dürfte er etwa um die 30 Jahre alt gewesen sein. Denn er übernahm die Weise der Rabbiner, eine Schar von Jüngern um sich zu sammeln und predigend und lehrend durchs Land zu ziehen. Doch vor dem Beginn seiner öffentlichen Wirksamkeit steht eine besondere Begegnung mit Johannes dem Täufer noch an. Dieser hatte eine prophetische Aufgabe. Gott redete zu ihm und stellte ihn in seinen Dienst. Denn er sollte dem Messias den Weg bereiten. Das tat Johannes, indem er die Menschen zur Buße aufrief und sie mit der Taufe der Vergebung ihrer Sünden vergewissert. Er sollte auch den Messias erkennen und Antwort auf die Frage geben, wer ist der, der da kommen soll? Und diese Frage geht uns auch an. Wer ist das, dessen Kommen wir an Weihnachten gefeiert haben? Es gibt viele Vorstellungen von Jesus. Und genauso viele sind auch falsch, weil sie nicht den Jesus der Heiligen Schrift bezeugen oder vortragen. Von daher bleibt die Frage immer noch, wer ist Jesus? Lassen wir uns von Johannes dem Täufer Antwort geben, der Zeugnis vom Lamm Gottes uns gibt. Und doch schon hier sehen wir ein Problem. Denn selbst der Täufer kannte ja Jesus nicht. Er war nicht mit ihm aufgewachsen oder ihm anderweitig begegnet. Doch hat Gott dieses Problem auf seine Weise in einer großen Eindeutigkeit gelöst. Er selbst hat seinen Sohn offenbar gemacht und dies geschah erstmals bei Johannes dem Täufer. Und damit sind wir bei der ersten Aufgabe des Täufers im Blick auf unseren Herrn Jesus Christus, nämlich sein Offenbarwerden. In Vers 29 berichtet uns Johannes, wie Jesus auf ihn zukommt. Und in diesem auf ihn zukommen liegt in einer knappen Andeutung die ganze Geschichte der Taufe Jesu, wie sie uns im Matthäusevangelium Kapitel 3 berichtet wird. Und Johannes berichtet uns weiter von Vers 31 bis 34, ich kannte ihn nicht, aber er sollte in Israel offenbar werden. Darum kam ich, um mit Wasser zu taufen. Ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine Taube vom Himmel und blieb auf ihm. Und Jesus sprach zu ihm, auf wen siehst du den Geist herabfahren? Und auf dem er bleibt, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeugt, dieser ist Gottes Sohn. Johannes hatte also von Gott erfahren, dass derjenige, auf den die Taube herabkäme, der Auserwählte sei, der mit dem Heiligen Geist taufen würde. Und damit wussten Johannes und alle, die bei der Taufe Jesu dabei waren, dass Jesus von Nazareth der Sohn Gottes war. Der prophezeite, davidische König war der Sohn Gottes und der messianische König ist in einzigartiger Weise Gottes Sohn. Und wenn man im Grundtext schaut, ist es interessant, dass dieser Titel Gottes Sohn weit über die Vorstellungen, die wir haben können, oder des Gehorsams und des messianischen Königs hinausgehen. Denn sie verweisen auf das wahre Wesen Jesu, auf seine Gottheit. Und die Bibel ist immer darum bemüht, uns ein echtes Zeugnis zu geben. Sie will uns vergewissern, dass unser Glaube auf Wahrheit beruht und nicht auf Mutmaßungen oder gar Spekulationen. Eine Steigerung wäre dann noch gar auf Illusion. Darum spielt hier die Augenzeugenschaft von Johannes eine sehr große Rolle. Denn Gott lässt Johannes den Täufer erkennen, wer Jesus ist. Und es geschah bei der Taufe, wie wir gelesen haben. Ein außergewöhnliches Ereignis soll einen außergewöhnlichen Mann ausweisen. Und zwar, indem der Heilige Geist in Gestalt einer Taufe auf Jesus herabfuhr. Das ist eine Weise der besonderen Offenbarung hier. Gott redet und handelt direkt vom Himmel herab und weist damit seinen Sohn aus. Und ihr Lieben, wir dürfen dieses Ereignis nicht als ein bloßes existenzielles Erlebnis verstehen, so als hätte sich dem Täufer die Einsicht einfach aufgedrängt, dass Jesus Gottes Sohn wäre. Und als käme diese Einsicht aus dem Täufer selbst. Noch weniger dürfen wir diesen Bericht als einen Mythos verstehen. So als hätte der Autor einfach seinen Glauben, dass Jesus Gottes Sohn sei, in eine bestimmte Geschichte gekleidet. Damit wäre dies ein unsachliches Glaubenszeugnis. Völlig nutzlos. Nein, es war ein äußerliches Zeichen, das der Täufer sehen und hören konnte. Dieses steht am Anfang seines öffentlichen Wirkens und es hat zum Inhalt, was Gott sagte, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Der Vater drückt mit diesen Aussagen die Gottheit Jesu für seinen Heilsplan aus. Er wollte ja in Jesus die Welt mit sich selber versöhnen und dazu brauchte er einen Menschen, der die nötigen Voraussetzungen erfüllte. Er musste sündlos sein, gehorsam, zugleich Gott und Mensch. Gott hat später nochmal ein ähnliches Wort gesprochen im Neuen Testament, nämlich bei der Verklärung unmittelbar vor der Passion. Damals waren Petrus, Jakobus und Johannes anwesend und hörten eine Stimme vom Himmel. Das zeigt uns doch, dass Gott also ganz offensichtlich auch das Interesse hat, nicht nur seinen Sohn, sondern auch bestimmten Menschen deutlich zu machen, wer Jesus ist. Diese müssen dann als Augen- und Ohrenzeugen es den anderen Menschen sagen und mit ihrer Person für die Wahrheit ihres Wortes einstehen. Und Johannes der Täufer gehörte zu solchen Menschen. Denn Gott hatte Johannes den Täufer schon auf die Begegnung mit dem Herrn Jesus Christus vorbereitet. Gott kündigte nämlich an, dass Jesus kommen wird und was geschehen wird, und dann traf es auch genauso ein. Wir sehen daraus, dass Gott nichts, aber auch gar nichts dem Zufall überlässt. Es gibt keinen Zufall bei Gott. Wenn, dann lässt er uns etwas zufallen, aber den Zufall im weltlichen Verständnis gibt es bei Gott nicht. Und solche Details beobachten wir öfter in den Evangelien. Gott tut dieses uns zu gut, damit wir ihm wirklich glauben. Und damit ist uns zugleich allen gesagt, Jesus ist der, der unter dem Wohlgefallen Gottes steht. Er allein hat dieses Zeugnis von Gott. Und an wem sollte Gott denn gefallen haben, wenn nicht an ihm alleine? Er ist derjenige, auf den wir hören sollen. Er war, wie Johannes der Täufer sagt, er als ich. Heißt nichts anderes als Jesus schon. Da war, bevor Johannes geboren wurde. Und weiter bekennt Johannes, ich bin nicht wert, dass ich seine Schuhriemen löse. Oder ohne zu zögern konnte Johannes auch sagen, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Und so kam es auch. Jesus sammelte seine Jünger und wurde im Volk bekannt. Und Johannes kam wegen seiner deutlichen Bußpredigt ins Gefängnis und wurde schließlich auf Befehl des Herodes enthauptet. Doch er hatte noch mehr von Jesus gesagt. Denn er sprach von dem Lamm Gottes, dass Jesus das Lamm Gottes ist. Und das ist das Zweite, was Johannes der Täufer von Jesus sagt und uns von Johannes berichtet wird. In dem vielsagenden Satz in Vers 29, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Die Wendung Gottes Lamm wird nur für Christus gebraucht oder auf ihn bezogen. Und zwar als Bild für Geduld, Unschuld und das für uns jetzt wesentlich wichtig ist, was wir auch betrachten wollen, und als Opferlamm. Johannes sagte dies zu einer Zeit, als das Leiden Jesu noch nicht abzusehen war und noch einige Jahre entfernt war. Aber es war Johannes klar, dass dies die Bestimmung für den Herrn Jesus war. Und so stand gleich schon am Anfang seiner öffentlichen Arbeit fest, was das Ende des Weges für ihn sein würde. Mit dieser Auskunft knüpft der Täufer bei den alttestamentlichen Ordnungen des Passahlammes an. Den Juden damals stand das klar vor Augen. Ein Lamm stirbt als Opfertier stellvertretend für die Sünden eines Hauses. Denn die Zusage Gottes lautete im 2. Buch Mose, Kapitel 12, dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen, und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlage. Damals, in der Nacht vor dem Auszug aus Ägypten, wurde das Passa erstmals gefeiert. In jedem jüdischen Haus sollte ein Lamm geschlachtet werden und sein Blut an die Türpfosten links und rechts sowie oben und unten an die Schwelle gestrichen werden. Die Familie und alle, die noch mit im Haus waren, aßen das gebratene Lamm zusammen mit ungesäuerten Broten. Währenddessen ging ein Engel durch die ägyptischen Städte und Dörfer und tötete die Erstgeburt der Ägypter bei Mensch und Vieh. Und überall, wo der Engel das Blut an der Tür sah, ging er vorüber. Gott wollte die Juden, die zweifellos keinesfalls besser waren als die Ägypter, vor dem Gericht verschonen. Das Gericht hätte sie genauso getroffen, wenn sie nicht das Blut des Passahlamms an der Tür gehabt hätten. Vielleicht hat sogar der ein oder andere Jude diese Anordnung Gottes für einen reinen Unsinn gehalten und kein Blut an seine Tür verstrichen. Aber dann stand er wie die heidnischen Ägypter unter dem Gericht Gottes und musste den Tod seines erstgeborenen Sohnes und der Erstgeburt seines Viehs beklagen. Gott hatte hier dieses Blut zum äußeren Zeichen gemacht und es diente dem Engel Gottes als Zeichen, hier stehen Menschen unter dem Blut des Passahlammes, denen darf ich nichts antun. Es diente aber auch den Juden der Vergewisserung, mein Haus steht unter dem Blut des Passahlamms und wenn Gott sein Wort wahr macht, trifft mich sein Zorn nicht. Und unabhängig von allen Stimmungen und Gefühlen, unabhängig von der Angst vor dem drohenden Gericht und unabhängig von der Ungewissheit des künftigen Weges fort aus Ägypten hin zu dem Land der Väter, stand am Anfang des Weges die Einsicht, wir leben nur, weil Gott wegen des Blutes an uns vorübergeht und uns leben lässt. Es war dies ein großer und deutlicher Beweis für die Freundlichkeit Gottes und es war ein Prinzip, das sie als Volk Gottes zu lernen hatten. Ohne Blut keine Verschonung vor dem Gericht. Und ihr Lieben, wir sehen hier die starken Parallelen zu unserem Herrn Jesus Christus oder auch eben genannt als das Lamm Gottes. Dazu eine wahre Begebenheit, die hier in der Nähe vom Wuppertal geschehen ist. Und zwar in dem Städtchen Werden an der Ruhr, welches heute zu Essen gehört, steht eine schöne Kirche. Und wer das Dach dieser Kirche betrachtet, entdeckt daran etwas sehr Merkwürdiges. Zwischen all den gleichmäßigen Steinen, die das Dach decken, befindet sich einer, der völlig anders geformt ist als alle anderen. Er trägt nämlich deutlich erkennbar die Gestalt eines Lammes. Nun stellt sich für uns die Frage, wie kommt dieser wunderbare Stein dahin? Nun, beim Bau der Kirche hing der Dachdecker, welcher die obersten Steine zu legen hatte, in einem Korbe und verrichtete von dort aus seine Arbeit. Aber plötzlich riss der Strick, an dem der Korb befestigt war, und der Dachdecker stürzte in die Tiefe hinab. Die Leute, die auf der Straße waren, liefen entsetzt hin, um den zerschellten Leichnam aufzuheben. Denn sie wussten ja, dass rings um die Kirche her der Boden dicht mit spitzen Steinen und Schutt bedeckt war. Wie unbeschreiblich war nun ihr Erstaunen, als sie den aus so steiler Höhe herabgestürzten, sich unverletzt vom Boden erheben und auf sich zukommen sahen. Dann eilten sie zu der Stelle, wo er aufgeprallt war. Da lag, völlig zermalmt und blutüberströmt, ein Lamm. Friedlich hatte es die spärlichen, sich den Steinen sprießenden Gräser abgeweidet und war so das rettende Opfer für den sonst dem sicheren Tod geweihten Mann geworden. Und zur Erinnerung an diese wunderbare Rettung und aus Dank dafür hatte der Dachdecker das steinerne Lamm in das Kirchendach einmeißeln lassen. Leider ist es heute so, dass die liberale Theologie seit langem gegen die Vorstellung, Gott vergebe nur, wenn er Blut sehe, vorgeht und sie ablehnt mit den Worten, so grausam kann ein Gott nicht sein, der Blut zur Vergebung der Sünden verlangt und schon gar nicht von seinem eigenen Sohn. Man spricht zwar bisweilen davon, dass ein Verbrechen gesühnt werden müsse, doch die Ansicht, dass auch in der Beziehung zu Gott die Sühne von Sünden notwendig ist, wird kaum von solchen Pastoren gepredigt. Nein, man spricht immer von dem lieben Gott, von dem gnädigen Gott, aber nicht von dem zürnenden Gott, von dem Gott, der Gericht halten wird. Davon will man nichts hören. Und selbst im Umfeld vieler evangelikaler Gemeinden wird heute gefordert, den Begriff Lamm Gottes mit Blick auf den Herrn Jesus Christus nicht mehr zu verwenden, weil ihn der moderne Christ angeblich nicht mehr verstehe. Und tatsächlich ist es auch der Fall, dass solche Christen mit dem Begriff des Opferlamms leider nicht viel anfangen können. Doch für uns heißt es, wenn ihn die Bibel gebraucht, dann kann es nur richtig sein, dass wir uns darum bemühen, ihn zu verstehen und ihn auch solchen Christen zu erklären, dass sie es verstehen. Es ist nun mal so, dass wir Menschen Sünder sind und somit Sühne notwendig ist. Erst jetzt in den vergangenen Tagen, wo viele Verwandtschaftsbesuche anstanden, waren wir bei einer Tante von Michaela und man sprach auch davon, dass man in der Christmette war, so wie es bei den Katholischen ja auch die Sitte ist. Und dann saß sie da, sehr stolz, und sagte, ich bin kein Sünder. Und sie sagte das mit einer solchen Energie, ich hatte dann innerlich den Herrn gefragt, was soll ich jetzt antworten? Ich habe meinen Mund gehalten, weil sie sowas fest davon überzeugt war, ich bin kein Sünder. Ich habe nie jemandem was Böses getan. Und wenn, dann habe ich Vergebung bei dem Priester. Ja. Was soll man da sagen? Wir wissen nur, dass Gott die Sünden vergibt. Aber er tut das nicht, indem er ein Auge zudrückt. Nein, sondern er fordert Sühne. Und genau dieses hat der Herr Jesus Christus getan, indem er stellvertretend für unsere Sünden am Kreuz starb. So ist die Vergebung Gottes nicht Ausdruck einer Schwäche, sondern vielmehr Frucht der Gerechtigkeit, die er durch das Opfer Christi geschaffen hat. Und das zeigt uns die Bibel mit dem Bild des Opferlammes auf. Denn der Herr Jesus Christus selbst trägt die Züge eines Opferlammes. Dazu berichtet der Prophet Jesaja in Kapitel 53, wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unsere alle Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Wie die Israeliten am Passa ein Lamm schlachten mussten, an dem kein Fehl war, so ist auch das Gotteslamm heilig und unbefleckt. Wie im Tempeldienst die Priester auf dem Haupt des Lammes die Sünde des Volkes bekennen mussten, so hat Gott auf sein unschuldiges Lamm unser aller Sünde geworfen. Und auch der Apostel Petrus nimmt dieses Bild auf, wenn er in seinem ersten Brief sagt, in Kapitel 1, Vers 18 und 19, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid, von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Er ist um unserer bösen Taten willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen worden. Die Strafe für uns liegt auf ihm, auf das wir Frieden haben, und durch seine Wunden sind wir erlöst. Nun mag sich vielleicht der ein oder andere fragen, ob dies wirklich geschehen ist, da wir doch noch die Sünde in uns fühlen und leider auch noch zu oft fallen. Und deswegen spricht Paulus von der Sünde als eine nur überwundene Macht. Nur über eine überwundene Macht. Durch Jesu Tod wurde die Sünde vernichtet, weil Gott ihn, den Sündlosen, zur Sünde gemacht hatte. Was Jesus am Kreuz erleidet, erleidet er für die Sünder. Also für uns. Für dich und mich. Und so brachte er die entscheidende Wende für uns, weil in ihm die Gnade zur Herrschaft gelangte. Der Hebräerbrief drückt das sehr fein aus, dass er Jesus als den ewigen, sündlosen hohen Priester bezeichnet, der sich selbst für die Sünden ein für allemal geopfert hat. Im Glauben an Jesus Christus werden wir mit hineingenommen in seinen Tod und Sterben der Sünde. Die Befreiung von der Herrschaft der Sünde in uns heißt noch nicht Sündlosigkeit. Denn wir sind noch nicht zur vollen Vollendung gelangt, sondern wir warten noch darauf, dass die Sünde und ihre Auswirkungen mit der Wiederkunft unseres Herrn Jesus endgültig vernichtet werden, so wie es Paulus im Römerbrief Kapitel 8 sagt. Bedenken wir, bis dahin steht unser Leben unter der immer wieder notwendigen Reinigung durch das Blut Jesu. Und nur in ihm haben wir die Sündlosigkeit und Gerechtigkeit, die uns unser himmlischer Vater zurechnet, weil wir sie in uns selber nicht haben. Wir haben da gar nichts. Absolut gar nichts. Und wenn ich nochmal zu dem Beispiel mit der Tante zurückkomme, ich bin kein Sünder. Und ich das zigmal wiederholt. Wer kann ihr denn die Sündenerkenntnis nur geben und aufs Herz legen? Nur der Herr in seiner Gnade. Und wenn ich keine Sündenerkenntnis habe, dann habe ich auch nicht den Gedanken, dass ich für etwas Buße tun muss. Kommen wir zum Schluss. Betrachten wir noch einmal die Wendung: Siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünden der Welt trägt. Und ihr Lieben, dieser kurze Satz begreift das ganze Evangelium in sich. Er spricht von einer Wirklichkeit, nämlich der Wirklichkeit des Todes unseres Herrn Jesus. Und diese Verheißung steht. Und dann bleibt uns immer nur das eine: Wir sollen den Zusagen Gottes glauben. Und die Aussagen Johannes des Täufers sind eine solche Zusage. Möchten wir uns nicht alleine darauf verlassen? Oder fällt es uns zu schwer zu glauben? Dann sollen wir es im Gebet doch dem Herrn sagen, dass er uns helfen möge und Gnade schenkt, dieses anzunehmen. Denn zur vollen Gewissensfreiheit von unseren Sünden ist es unbedingt erforderlich, dass wir wirklich das glauben und wissen, was das Opfer des Lammes ausgerichtet hat. Hier hängt es also nur davon ab, inwiefern wir glauben. Und wir wissen auch, wer uns nur diesen Glauben in großer Gnade schenken kann. Wenn wir doch noch selbst meinen, unsere Sünden tragen zu können und weder Frieden noch Freiheit des Gewissens haben, dann ist der Fehler dieser, dass wir nicht glauben, was Gott von seinem Sohn bezeugt hat in seinem Wort, dass er nämlich alle unsere Sünden auf ihn warf. Daran wollen wir sehen, was Glauben heißt und welch eine verdammliche Sünde der Unglaube doch ist. Unsere volle Freiheit von der Schuld der Sünde und dem Urteil vor Gott und unserem Gewissen beruht auf dieser einfachen Wahrheit. Wenn deine und meine Sünden auf das Lamm Gottes gelegt sind, dann liegen sie nicht mehr auf dir und mir. Und ganz gewiss sind wir diejenigen, die sie begangen haben und das Gesetz Gottes übertreten haben. Dadurch haben wir den Zorn Gottes ohne Frage verdient. Doch wir dürfen gewiss sein, dass das Blut Christi wirklich an unserer Tür ist und er uns wahrlich diese Sünden nicht mehr zurechnen wird. Wunderbare Botschaft des Evangeliums. Und der Herr Jesus Christus hat eben auch zu diesem Zweck das Abendmahl eingesetzt und damit die Zusage verbunden: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Und weiter sagt er: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Wenn wir, also Gott will, nächste Woche Sonntag das Abendmahl wieder feiern, wollen wir daran denken. Und an diesem äußerlichen Zeichen wollen wir gewiss sein, dass auch wir an dem Passahlamm, Christus und dem neuen Bund in seinem Blut teilhaben. Weil wir Gnade empfangen haben, Gott, der Vater, uns vor Grundlegung der Welt an erwählt hat zu einem himmlisch-königlichen, priesterlichen Geschlecht. Und wen er erwählt hat, den wird er auch durchbringen bis zum Ziel der lebendigen Hoffnung, eines Tages bei ihm zu sein, um zu schauen, was man geglaubt hat. Nun, die Antwort auf die Frage, wer Jesus ist, ist damit im Wesentlichen beantwortet. Zusammengefasst: Der Sohn Gottes, an dem Gott der Vater sein Wohlgefallen hat, und das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt, dieses zu wissen und darauf im Glauben zu vertrauen, heißt, gerettet zu sein. Und mit diesem Wissen dürfen wir auch in das neue Jahr gehen Egal, welche Dinge noch auf uns zukommen werden, wir wissen es nicht, es ist auch gut so. Denn der heutige Tag hat seine Plage und der morgige Tag hat seine Plage. Doch wir dürfen wissen, dass wir unter der Fürsorge Gottes stehen, auch wenn er oft oder es mal länger verzieht mit seiner Hilfe. Aber bedenkt, wenn die Not am größten, ist der Herr am nächsten. Amen.